Ja, das finde ich auch tragisch, dass die One Night in Paris-Witze jetzt schon wieder vorbei sind. Aber gut.
Ja, immerhin hat er ein paar mehr Nächte geschafft.
Wow.
Auch
Oh. Ich
nicht
sag,
viel.
das perfekte Start, um anzufangen.
Auch nicht viel mehr.
Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich sage mal, gestern war Dienstag. Auf jeden Fall sind wir die Franchise, die gestern fünfmal einen Passversuch an der 2-Yard-Linie im Super Bowl gegen die New England Patriots geworfen hat und der Ball fünfmal intercepted wurde. So habe ich mich zumindest gestern gefühlt, als ich auf Twitter unterwegs war. Einige werden es wissen, worum es geht. Darauf kommen wir in der Folge nämlich noch zu sprechen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich schon alle verloren, aber wen ich nicht verloren habe, ist der Tobi, denn der Tobi ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin und Salü.
Puh, da hast du mich jetzt erschrocken. Ey. Am Anfang warst du so mega leise und jetzt rastest du komplett aus und schreist mir in die Ohren.
Ja, natürlich. Ich
Oh, jetzt
konnte
ist wieder alles normal. Alter, was willst
mir
du? Mind Games sind das hier, ey, richtige Mind Games.
den. Ja, die habe ich voll drauf. Naja, ich konnte mir einen Seitenhieb auf die Fußballer nicht verkneifen.
Ach so, ja, gut, das habe ich ja dazu. Können wir gleich noch fassen. Micho ist heute auf jeden Fall leider nicht mit dabei. Ende des Schuljahres. Da scheinen Lehrer viel zu tun zu haben und er hat ja noch ein paar andere Aufgaben. Dementsprechend ist er heute leider nicht mit dabei. Ich glaube, es wäre ziemlich spannend gewesen, seine Expertise in manchen oder seine Meinung in manchen Punkten noch zu haben. Ja, ich hatte heute Morgen auf der auf der Arbeit, so morgens, ich bin immer relativ früh da. Das heißt, ich krieg morgens, habe ich so ein, zwei Mails meistens dann entweder USA und oder Australien, die halt jetzt so, jetzt USA die Mails schreiben, wo ich nicht mehr aufs Handy gucke. Und gut, morgens um 3 gucke ich auch nicht aufs Handy mitten in der Nacht, um zu gucken, was Australien mir schreibt. Aber ich hatte dann so um 7:30 Uhr, kriege ich auf einmal eine E-Mail, guck so, und die E-Mail hieß im Betreff: Danke, Mats. Und ich war erst, ich so, hä? So, dann guck so, war von einer unserer Key Account Managerin. Ja, die ist halt Französin, ne?
Ah.
Sie schrieb dann: Danke, Mats, und bla bla bla. Noch so ein, zwei Sätze. Und da wusste ich halt, ich so, ja, wenn ihr es schon nicht selber hinkriegt, dann übernehmen wir auch diesen Job für euch. Ja, war ziemlich witzig. Und ja, ich habe gestern noch mit dem Franzosen, also ach, egal, lassen wir das, weil da gibt es sehr viele Punkte, über die ich mich aufregen könnte. So, jetzt habe ich eine Sache tatsächlich gerade, ist mir aus dem Kopf gegangen. Ja, ich meine, ja, ich sag mal so, viele Leute. Ja, also ihr abonniert uns auf sämtlichen Kanälen, also Social Media. Wir sind eigentlich nur auf Twitter und selbst da. Wir müssen unser Twitter-Game mal ein bisschen aktivieren, Tobi. Das müssen wir mal ein bisschen besser machen.
Ja, wenn ich
Und
Zeit dafür finde, gerne.
so, da müssen wir gucken. Vielleicht, ja, schauen wir mal, ob wir da nicht auch noch ein bisschen mehr attackieren können. Ah, folgt uns auf jeden Fall da, folgt uns auf YouTube. Und ja, anstatt euer Geld bei sinnlosen Tippwetten abzugeben, so wie ich das auch gemacht habe, spart das Geld lieber und investiert es in den Dolphins Drive. Ja, in den Dolphins Drive investieren ist eine Anlage in die Zukunft. Ja, wenn ihr auch in Zukunft hochqualitativen und besser werdenden Content haben möchtet, dann investiert in den Dolphins Drive auf Patreon. Könnt ihr uns schon ab 2 Euro 50. Ich finde mal 2,50 Mark klingt ein bisschen cooler als 2,50 €, aber drauf geschissen. 2,50 €, also weniger als ein halber großer Cappuccino oder ungefähr ein großer halber Cappuccino. Damit könnt ihr uns im Monat schon unterstützen. Mehr geht natürlich immer, aber wir freuen uns natürlich über jeden, der sowieso dabei ist. Danke nochmal an Marco. die Nummer 10. Also haben schon den ersten Rundengeburtstag. Jetzt heißt es auf in den zweiten Rundengeburtstag. Ja, das siehst du, das hat mich so aufgeregt, dass ich jetzt erstmal einen Aufruf auf den Support, weil auch die deutsche Fußballmannschaft braucht den Support.
Braucht einiges, glaube ich.
Lassen wir das. Ich fand's gar nicht, aber egal. Nicht drüber reden. So, ja, ich habe nämlich immer noch einen Punkt, über den ich gerade, wo ich nicht weiß, was Phase ist. Ja, ich überlege gerade, was ich vergessen haben könnte. Aber
haben
es ist egal.
Ligaweite Themen, die du ansprechen möchtest?
Das ist die Frage, weil ich bin gerade noch mal auf The Athletic unterwegs. Kann ich übrigens auch jedem empfehlen. Kostet aktuell, ich weiß nicht, ob sie die Sachen noch haben, aber nö, da gibt es nichts, außer dass Fred Warner vielleicht einen neuen Vertrag bekommt und dass Mac Jones einen starken Eindruck im Patriots Minicamp hinterlässt.
Ja, natürlich.
Unglaublich. Also, das ist unglaublich.
Ja, es ist der zweite Jared Stidham. Der wird über kurz oder lang wird er die Liga dominieren.
Ja. Aber ja, es gibt keine ligaweiten News erstmal. Aber dafür gibt es einige News aus der Dolphins-Szene. Und wir fangen erstmal an mit dem, was uns wer uns jetzt, sag ich mal, verlassen hat. Wir hatten ja vor 2-3 Wochen den Running Gag so, hey, One Night in Paris. Und wir haben es ja schon angedeutet in der Pre-Intro-Phase, dass dass Paris nicht mehr bei uns ist. Er wurde entlassen, tragischerweise. Also gut, wir haben ja sowieso nur gesagt, dass er einen Roster-Borderliner ist.
Camp Buddy,
ja, so kann man es natürlich auch beschreiben. Trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben uns dafür einen Spieler geholt, Jermaine Illuminor. Ich glaube, so ungefähr wird er ausgesprochen. Berichtigt mich bitte, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Freude an den Leuten, die den Dolphins Drive hören, dass sie jede Woche eigentlich uns verbessern können, weil wir Sachen falsch aussprechen. So, der Dude hat in seiner vierjährigen NFL-Karriere wurde damals 2017 in der fünften Runde von den Baltimore Ravens gezogen, hat bei Texas A&M gespielt, ist gerade mal auch 26 Jahre alt, also noch gar nicht so alt, hat in seiner Karriere 741 Snaps gespielt und davon tatsächlich mehr als die Hälfte in der letzten Saison, 419 bei den Patriots, hat 2 Jahre jetzt bei den Patriots gespielt, davor 2 Jahre bei den Ravens, von denen er auch gedraftet wurde. Und die letzte Saison ist tatsächlich die erste, wo er so ein bisschen positiv herausgestochen ist. Das kann man so sagen von seinen Leistungen her. Ich weiß nicht, ob er verletzt war. Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber er hat auf jeden Fall am Anfang und zu Beginn der Saison gespielt. Hat insgesamt in seinen 201 Pass-Blocking-Snaps laut PFF 11 Pressures erlaubt, davon 3 Sacks, 1 Hit und 7 Hurries, 1 Penalty, und das sind so ein paar Eckdaten zu Jermaine Illuminor. Aber Tobi, was sagst du zu dieser aktuellen Verpflichtung?
Also er ist auf jeden Fall was für die Tiefe. Er hat eine gewisse Erfahrung in der Liga. Er kann auf der rechten Seite so ziemlich alles spielen. Also er hat sowohl Right Guard als auch Right Tackle mit auf der Agenda stehen. Und es ist nie verkehrt, da jemanden in der Hinterhand zu haben, weil die Dolphins planen da ja mit Robert Hunt und wahrscheinlich Liam Eichenberg, aber das ist ja noch nicht klar, wer was spielt, wer wo spielt. Und wenn man jetzt überlegt, dass Jesse Davis, den wir auch noch haben, quasi alles spielen kann in der O-Line, dann könnte der dann auf links gehen. Und Illuminor, wenn er es schafft, in den 53er-Kader zu kommen, könnte dann rechts ein Backup abbilden. Dafür ist er, denke ich, ganz gut geeignet. Kleiner Fun Fact, Brite übrigens. Also wenn er es schafft, im Roster zu bleiben, hat er ein Homecoming-Game.
Wow, das ist insane, sage ich mal.
Ja. Yeah.
Also er hat tatsächlich letzte Saison auf Right Tackle und auf Left Tackle gespielt.
Ja, da kann er sogar Left Tackle spielen. Ja. Das ist ja dann noch viel besser. Er hat
die ersten Spiele auf Right Tackle gespielt, dann noch mal zwischendurch Right Tackle und dann 3 Spiele auf Left Tackle und dann wieder 2 Spiele auf Right Tackle. Hat sogar in Woche 13 40 Snaps auf Left und 12 Snaps auf Right Tackle gespielt. Also der ist auf jeden Fall flexibel einsetzbar und ich denke, genau so einen Spieler braucht es auch bei uns, der so ein bisschen ja Flexibilität reinbringt, weil du hast es mit Jesse Davis schon angesprochen. Elemenor wird halt Backup sein, wenn überhaupt. Und diese Flexibilität, mehrere Positionen spielen zu können, ist unheimlich wichtig. Weil du kannst halt nicht für alle Positionen immer genau ein Backup. Du kannst nicht genau für Left Tackle ist genau der Backup. Manchmal funktioniert das einfach nicht. Und ja, da ist so ein Spieler recht gut. Gibt's Vertragdetails dazu, Tobi?
Die gibt es noch nicht, aber ich rechne damit, dass er bei uns einen One-Year-Contract bekommen wird. Also das heißt, wenn er es im Camp nicht schafft, kann man ihn auch relativ kostengünstig dann wieder losbekommen. Von daher, ich gehe davon aus, dass er irgendwie so, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein bisschen mehr als das Minimum, aber mehr als so, weiß ich nicht, 1 bis 1,5 Millionen wird er nicht bekommen, schätze ich.
Ja, das wäre noch schöner.
Ja. Die Dolphins überraschen einen, was das angeht, ja auch hin und wieder mal.
Mhm. Apropos, jetzt weiß ich auch wieder, was ich zu Beginn sagen wollte. Wenn euch diese Woche der Dolphins-Content noch nicht reicht, war ich bei den Jungs vom Schema FF zu Gast, die ja auch mich und die Jungs hier, den Tobi und den Micho, wir haben das ja dann, bearbeiten das eigentlich dann immer zu dritt, wenn wir Anfragen bekommen. Die hatten uns zu unserem Draft gefragt, zu einer Pre- und Post-Draft-Analyse. Die gibt's auf ihrer Homepage. Die findet ihr in den Shownotes. Wie gesagt, ich war jetzt am Dienstag, ist die Folge rausgekommen, beim Schema FF Podcast dabei. Football and Fantasy ist das. Heißt, ich glaube, Schema FF, Football and Fantasy. Und da ging es um die AFC East Analyse zusammen mit dem Max und dem ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ich bin so richtig schlecht in Namen. Von der Gang Green, die auch dabei waren. Und es war super witzig, hat super viel Spaß gemacht. Und ja, es war auf jeden Fall geprägt auch von interessanten Fragen von denen für uns oder für mich und von mir an die Jungs in Grün. War sehr, sehr spannend, hat Spaß gemacht und kann ich nur empfehlen, hört rein, folgt den Jungs auch, lasst zumindest ein Follow da, das erhöht auch deren Reichweite und die machen einfach einen guten Job. Das wollte ich vorhin noch gesagt haben. Tobi, du hast das bestimmt auch schon gehört.
Ich habe mir das tatsächlich noch nicht angehört, ich bin beruflich nicht dazu gekommen, mir das
anzuhören. Absolute Frechheit.
Ich habe ja morgen früh auf dem Weg zur Arbeit noch Zeit.
Ja, es gibt erstmal ne, das ist nicht hinnehmbar. Also, ja, wird erstmal ne, da muss ich, ne, das wird auch sanktioniert. Also, das geht nicht.
Ja? Beschwer dich bei meinem Chef.
Oh, das werde ich tun. Oh mein Gott. Alter.
Entschuldigung. Schönen Gruß übrigens an meine Arbeitskollegin, die habe ich da auch erstmal angefixt. Die hat sich das auch des Öfteren mal angehört. Also, ich jetzt unser. Natürlich, ich habe ja schwer Werbung gemacht.
So nämlich, ja, Grüße gehen raus an Tobis Arbeitskolleginnen und Kolleginnen und Kollegen. Ja, ihr seid gegrüßt. Warum ich jetzt gerade mal so ein Funfact, ich kriege ein Bild geschickt von unserer Don Shula Dynasty League, wo ich übrigens, da muss ich noch die Draft-Analyse auch zu der anderen Fantasy-Liga, zu der Jason Taylor Dynasty League, ich muss noch die Draft-Analyse machen. Nächste Woche mache ich das hoffentlich. Und es gibt eine leaked Madden 22 Cover. Ja. Madden NFL 22 Cases. Auf dem Cover sind Deshaun Watson und Big Ben.
Ja, sehr schön.
Und unten drunter steht die Lawsuit Edition.
Haha.
Großartig. Entschuldigung an diesen Exkurs, aber ich fand es einfach, ich bin halt ein witziger Typ und dementsprechend muss ich auch sehr witzige Sachen machen oder sagen.
Natürlich.
Ja. So, jetzt kurz beruhigen wieder nach diesem Lachflash. Jetzt haben wir mehrere Themen, die jetzt bei den Dolphins aufgetaucht sind. Tobi, über welches Thema möchtest du denn zuerst reden? Oder soll ich dir die Themen erst nennen? Wie hättest du es gern?
Du kannst die Themen erst nennen. Ich denke, ich weiß, worum es geht.
Okay, so, wir haben einmal, halten es manche Spieler nicht aus zu trainieren? Ja, das ist Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist, wie schaffe ich es, gut bezahlt zu werden? Und Thema Nummer drei ist, zwischen Himmel und Hölle, wie manche Leute Sachen doch überbewerten können.
Ach ja.
Oder ich könnte es auch anders formulieren. Auf den Spuren von Patrick Mahomes und Nathan Peterman. So, das wären quasi die drei Hauptdiskussionspunkte, die ich jetzt so habe. Ich finde, ich habe das auch sehr, sehr gut rübergebracht. Ja, ich denke, es weiß noch keiner, was sich hinter diesen einzelnen Sachen verbirgt.
Natürlich nicht.
Ja, ist gerade schon sehr, sehr gut spontan mir eingefallen, ja.
Ja, du bist ja auch so ein witziger Typ, ne?
Ja, endlich mal einer, der es sagt.
Das Aushalten, du, ich lieg hier am Boden und lach mich kaputt.
So nämlich, ja?
So und nicht anders.
Richtig. So, jetzt ist halt die Frage, was wolltest du machen?
Wir fangen mit den News an. Wie schaffe ich es, gut bezahlt zu werden?
Okay,
dann dann kann ich es nicht mehr aushalten, um mal deinen Wortwitz zu übernehmen.
Sehr gut.
Und als drittes können wir uns dann wieder über unser Lieblingsthema auslassen.
Oh, I love it. I love it. So.
Ich habe, was das angeht, noch schon mal ein kleiner Teaser. Ich habe auch einen besonders genialen Tweet auf Twitter dazu gefunden. So nach dem Motto, wer sich da alles auskotzt und dazu eine Meinung hat und meint, was alles gut und schlecht und keine Ahnung was ist. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, what the fuck. Halt doch
also
einfach deine Schnauze.
Bleibt auf jeden Fall dran, Leute, es lohnt sich. Ja,
ja, definitiv.
Jetzt kommt erstmal Werbung.
Ja, wir können gerne Werbung machen.
Nein. Alles gut.
Wir sollten ruhig mal Werbung machen, wenn ich schon mal extra die, weiß gar nicht, 250 Kilometer nur für mexikanisches Essen fahre, um dann bei einem unserer Patreons einzukehren, dann muss man das auch mal lobend erwähnen, dass ich jetzt Pacos Tacos Fan bin in Köln.
So, also das ist jetzt, also ich habe da gar nicht direkt dran gedacht, aber geile Überleiter, also wie gesagt, es ist keine bezahlte Werbung, Tobi, es war nur witzig, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wir wollten das eigentlich schon früher mal erzählt haben, einfach weil Heiko Teil unserer Dolphins-Community ist und ich halte es so, tu Gutes und sprich darüber und das ist halt so, ja, deswegen haben wir das letzte Woche erwähnt und witzigerweise war Tobi dann halt in der darauffolgenden Woche, also jetzt letztes Wochenende, in Köln und hat sich gegönnt. Ja. Kannst du es denn empfehlen? War es lecker?
Es war super lecker, was hinterher ein bisschen problematisch war, das lag aber an mir, war die Tatsache, dass die Franchise-Nehmerin und ihr Gatte, der Heiko, großzügigerweise mich einladen wollten, ich das aber nicht akzeptiert habe. Unter den Worten, du unterstützt uns so schon finanziell, da unterstütze ich dich jetzt finanziell, ich habe dann bezahlt.
Also ihr müsst euch das so vorstellen, ja, es gibt ja immer wieder Leute, die ein Restaurant einfach so verlassen, ohne zu bezahlen. Tobi ist genau das Gegenteil, ja. Also Tobi bezahlt und geht dann, ja. Also seid wie Tobi, das finde ich eine geile Sache.
Ja, ja,
aber schön.
Ich wurde halt eingeladen. Er hatte mir das gesagt. Als wir dann fertig waren mit Essen und mit anderthalb oder zwei Stunden Quatschen, bin ich dann einfach aufgestanden, bin zur Kasse gegangen und habe trotzdem bezahlt.
Geiler Typ, so soll es sein. Ich freue mich auch, wenn ich dann da mal sein darf.
Ja, also es ist wirklich sehr zu empfehlen, gerade wenn man mexikanisches Essen gern mag und gern hat. Und aufgrund der Lockerungen im Corona-Bereich war es echt super, super cool.
Nice. Ja, da werden wir mal gucken. Vielleicht können wir ja mit demnächst noch mal ein paar mehr Leuten einkehren. Ein bisschen mehr einkehrt, sind die Zahlen auf dem Gehaltscheck von Jerome Baker.
Oh ja.
Wow, heute läuft bei uns mit den Überleitungen, also wow.
Wir sind voll in Form heute.
Heute ist lit. Erstmal schön hier.
Ich sag jetzt nicht, dass das daran liegt, weil uns die Expertise fehlt.
Wow. Hab hier erstmal so einen Dab gemacht.
Ne? Der kann auch gute Überleitungen.
Ja. So, auf jeden Fall hat Jerome Baker einen neuen Vertrag unterschrieben für 3 Jahre. Also ab 2022 bis 2024 steht Jerome Baker im Dienste der Miami Dolphins. Der Vertrag beinhaltet 39 Millionen Vertragsvolumen, also Dollar. Davon sind garantiert 28,4 Millionen. Das entspricht einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 13 Millionen. In diesem Jahr kostet Jerome Baker uns 2,6 Millionen im Cap-Hit und verdient 2,43 Millionen. Und hätte kein Dead Cap, wenn wir ihn entlassen hätten. Haben wir nicht gemacht, wir haben ihn verlängert. Tobi, jetzt gibt's zwei Seiten. Ich hätte gern eine sportliche, eine finanzielle Analyse von dir und dann eine abschließende, allumfassende Bewertung dieser Geschichte.
Ja, zunächst mal fangen wir mit dem Finanziellen an, da ist ja Zahlen und so weiter. Das,
oh Wunder, oh Wunder.
Oh Wunder, oh Wunder, dass ich damit anfange. Also sein Gehalt steigt von Jahr zu Jahr an und der Cap-Hit oder die Cap-Nummer, die er uns kostet, steigt von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. Wahrscheinlich auch wie das Salary Cap allgemein. Das ist ein erster positiver Nebeneffekt. Das heißt, er wird 2022 mit knapp 9,7 Millionen in den Büchern stehen, 2023 mit 11,9 Millionen und 2024 mit 14,2 Millionen. Hier wiederum ist dann der Vorteil, dass wenn er mit seinen dann 28 Jahren 2024 nicht mehr liefert, dass wir ihn dann für ein moderates Dead Money gehen lassen können und dann da die Möglichkeit haben, etwas über 11 Millionen einzusparen. Das heißt, der ganze Vertrag ist so, wie er ist, eigentlich eine Win-Win-Situation. Das heißt, er steigt mit 9,7 Millionen 2022 ein und wenn er sich dann kontinuierlich weiterentwickelt und sich sportlich als wertvoll erachtet, dann fällt diese Zahl, die sich erstmal relativ groß anhört, mit 3 Jahren 39 Millionen, fällt dann nicht wirklich so stark ins Gewicht, weil sich das Ganze an den steigenden Cap Space dann angleichen würde. Nichtsdestotrotz muss man sich dann natürlich rein finanziell die Größenordnungen angucken, in denen wir uns da bewegen. Das ist im Fall von Jerome Baker etwas schwierig, weil er der erste Linebacker aus der 2018er Draft Class ist, der seinen Vertrag langfristig verlängert hat. Das heißt, man müsste schon ein Jahr weiter zurückgehen, um sich den 2017er Jahrgang mal anzugucken, um so eine Einordnung zu finden. Ist es denn jetzt überproportional viel oder nicht? du hast eben die Jungs von der Gangrene angesprochen, da spielt ja in dieser Saison Gerard Davis, der hat einen One-Year-Contract unterschrieben, der kriegt 5,5 Millionen, die auch garantiert. Wenn man sich die Zahlen von Gerard Davis im Vergleich zu Jerome Baker anguckt, Gerard Davis hat in den letzten 4 Jahren bei den Lions 10,56 und 287 Tackles erreicht. Jerome Baker kommt in 3 Jahren auf mehr. Das heißt, diese 5,5 Millionen sind also völlig nicht vergleichbar mit dem, was Jerome Baker bekommt. Darüber hinaus ist natürlich Gerard Davis auch älter als Jerome Baker. Da muss man sich natürlich dann auch immer noch vergegenwärtigen, dass der junge Mann gerade erst, ich glaube, 25 geworden ist, wenn er's überhaupt schon ist. Also der ist da noch relativ jung. Man kann diesen Contract vergleichen in der Liga weit, zum Beispiel mit Levante David, zum Beispiel von den Bucks, oder Anthony Barr. Ich meine, er wäre bei den Vikings, da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob er da noch ist, aber ist auch egal. Levante David kriegt in 2 Jahren 25 Millionen und Anthony Barr kriegt für seinen One-Year-Contract 10 Millionen. Er hat aber noch zwei Void-Years, also zwei optionale Jahre hinten dran gehangen bekommen an seinem Vertrag. Bei den beiden Spielern muss man sagen, die sind wesentlich älter. Die haben Zahlen, die ungefähr vergleichbar sind. Wobei man da auf die Schwierigkeit kommt, und da leite ich jetzt in das Sportliche über, wo man Jerome Baker einsortiert. Sagt man jetzt, ist es ein klassischer Mittellinebacker, ist es ein Mike-Linebacker, ist es ein Outer-Linebacker mit Zug zum Quarterback, oder welche Rolle bekommt er in dem Defense-Scheme überhaupt? Wie ändert sich vielleicht seine Rolle dadurch, dass wir ja jetzt einen klassischen Mittellinebacker durch Benardrick McKinney, über den Vertrag haben wir ja schon mal im Dolphins Drive gesprochen, dass man da jetzt einen Turm in der Mitte schon hat. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir mit McKinney und Baker auf Innen spielen, sondern ich gehe eher davon aus, dass Baker so seine Stärken, auch so die Schnelligkeit und seinen Zug zum Quarterback etwas besser als Außenlinebacker wird zeigen können. Von daher müsste man die Salary der der Mittellinebacker, sondern mit denen der Outer Linebacker vergleichen. Wenn man sich jetzt als grobe Richtlinie immer im Hintergedanken, was ich eben gesagt habe, dass sich der Vertrag Schritt für Schritt aufbaut und dass es dann eher dann doch der Franchise entgegenkommt. Wir nehmen einfach mal die 13 Millionen pro Jahr. Da liegt er in der Salary bei den Linebackern auf Platz 7. Allerdings für 2021. Du hast ja gerade gesagt, sein Vertrag läuft aber erst ab 2022 mit der neu eingetragenen Salary ab. Das heißt, da müsste man natürlich auch erst 2022 vergleichen. Da immer im Hintergrund der Salary Cap steigt über die Maßen stark an zum nächsten Jahr. Das wurde ja schon so grob bekannt gegeben. Da ist er bei den Linebackern erst an Position 20 gelistet und das mit den 13 Millionen pro Jahr. Bei den reinen Outer-Linebacker, wenn man ihn jetzt als solchen sieht, wäre es übrigens die 11. höchste Salary. Man könnte sich natürlich jetzt die Frage stellen, um da jetzt aufs Sportliche zu kommen, ist er das wert? Fällt er in diese Range? Es gibt ein paar Zahlen, die da als Argumente angeführt werden oder die man als Argumente anführen kann. Das ist erstmal die Anzahl der Sacks, die Jerome Baker im letzten Jahr erreicht hat. Da ist er bei den Linebackern, steht er auf Platz 10. Wenn man sich die Tackles anguckt, ist er für alle Linebacker sogar der mit den viertmeisten Tackles in der Liga. In der Kombination beider Zahlen, wenn man die denn als Argumente nehmen will, steht nur Devin White. Da sind wir auch wieder bei den Bucks. Der ist 23, ist aus dem 2019er Jahrgang, ist aber als fünfter Pick gewählt worden. Der hat sowohl mehr Tackles als auch mehr Sacks. Der geht jetzt in ein Vertragsjahr, dessen Rookie-Contract ihm dann knappe 10 Millionen bringt. Also, wenn man sich jetzt wieder eingedenkt, dass Jerome Baker 2022 auch 9, irgendwas Millionen verdient, dann sind wir da schon in der Range. Man könnte jetzt als nächstes Argument das Ganze dann auch noch, wenn man ein bisschen höher greifen will, das Ganze mit Matt Judon von den Patriots oder mit Miles Jack vergleichen. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, in einer coverage-lastigen Liga, die Linebacker betreffend, wo es immer weniger auf Run-Stopping-Qualitäten ankommt, wobei das bei uns ja dann in erster Linie auch Bernardrick McKinney abdecken soll wohl, dann müsste Jerome Baker um sein Gehalt in der letzten Saison oder in der 2024er Saison zu rechtfertigen, schon deutlich über dem abliefern, was er momentan abliefert. Ich meine, du hast eben Patrick Mahomes angesprochen. Jeder hat noch die Szene im Kopf, wo er in Miami Patrick Mahomes 30 Yards nach hinten drängt, unter gütiger Mithilfe von Emmanuel Ogbah und ihm dann einen Sack gibt, bei dem die Chiefs, ich glaube, 30 Yards verloren haben oder so. Also er ist schon schnell beim Quarterback. Es kann ihm helfen, dass so ein sehr starker Spieler wie McKinney neben ihm steht. Aber er hat auch noch Luft nach oben. Und das muss man jetzt sehen bei ihm, dass er sich weiterentwickeln kann. Wenn er jetzt auf dem Stand dieser Saison bleibt, ist das, was wir ihm gerade im weiteren Verlauf seines Vertrages bezahlen, sicherlich overpaid. Und das muss man auch so sagen. Und da hat er oder sein Berater auch sehr gut verhandelt. Das ist sicherlich so. Wobei dann immer die Frage ist, bekommt er das überhaupt? Also kommt er überhaupt so weit, dass er 2024 noch bei uns im Roster steht? Ein Argument, warum man ihn so gut bezahlt, ist natürlich eigener Rookie. Man verlängert in der Liga lieber seine eigenen Spieler. Da weiß man, was man hat und was man vielleicht noch bekommt. Aber natürlich ist Jerome Baker jetzt gefordert. Ich hatte in der Draufsicht auch gerade so über die nächsten Jahre gesehen, ich hätte ihn so bei knapp 10 bis 12 Millionen einsortiert. Damit musste man einfach bei einer Vertragsverlängerung rechnen. Dass die ab dem nächsten Jahr kommt, ist jetzt auch nicht gerade so überraschend. Überraschend ist, dass der Vertrag in der Gesamtheit diese Auszahlung hat. Wobei man da natürlich dann wieder im Hinterkopf haben muss, dass das Ganze schrittweise ansteigt. Also er ist schon überbezahlt, ein bisschen, aber es ist noch im Rahmen. Und um überhaupt dann an die wirklich deutliche Auszahlung zu kommen, muss er einiges leisten. Wir haben ja über den Off-Season Brian Flores und den In-Season Brian Flores schon gesprochen. Und wenn man sich überlegt, er bekommt gerade vom Grundgehalt her 2022 6,6 Millionen knapp. 2024 würde er etwas mehr als 4 Millionen mehr bekommen. Und dafür muss er schon reichlich gut was zeigen. Und mark my words, ihr könnt mich gerne in 3 Jahren dafür steinigen, aber ich glaube nicht, dass er 2024 so seine Entwicklung nach oben katapultiert haben wird, dass er 2024 dieses Geld auch tatsächlich dann von uns bekommen wird. Wenn das so ist, dann haben wir in der Zwischenzeit einen Super Bowl gewonnen und dann ist es auch wert.
Okay, gut. Das mit dem Super Bowl ist spannend. Ja, du hast vieles gesagt. Ich würde einfach mal so ein bisschen, ich glaube, ergänzen. Also der Herr Barrow spielt übrigens immer noch bei den Vikings. Also das nur kurz dazu.
Ja,
also,
ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Der wollte ja irgendwann mal weg und dann war er schon weg, aber das hat dann nicht geklappt und dann ist er wieder zurückgekommen. Irgendwie so war das, glaube ich. Aber ist aber auch nur eine Nebenrolle.
Bei den Vikings gespielt.
Ja. Ja.
Jerome Baker und seine Geschichte bei den Miami Dolphins ist halt so ein bisschen wild, sag ich mal. Er war tatsächlich in seinem Rookie-Jahr 2018 sehr, sehr gut. Da war er tatsächlich Top 20 Linebacker. Laut PFF jetzt, ja, also man muss das natürlich immer mit Vorsicht genießen. Klar. Aber unser Roster, ich finde es auch schön, Tobi, und danke dafür, dass du meine Nerven schonen willst und Landon Roberts gar nicht erwähnst. Ja, das finde ich sehr nett von dir. Danke dafür.
Der muss das Roster auch erstmal schaffen. Ich hoffe ja immer noch, dass Flores ein Einsehen mit dir hat.
Ja, also ich hoffe das natürlich auch. Es ist natürlich nachher die Frage, wo, wie, was. Aber ich denke, dass Len Roberts mit Benardrick McKinney durchaus unser Inside-Linebacker-Duo bilden wird. Ja, also zumindest teilweise. Eben wegen dem Run-Stop. So, und da muss man mal, es gibt zwei Sachen, für die Jerome Baker mehr oder weniger bekannt war im College, was er bei Ohio State gespielt hat. Zum einen war er einfach ein verdammt guter Cover-Linebacker. Und das ist zum Beispiel, guter Cover-Linebacker ist halt eher dadurch bekannt, natürlich Schnelligkeit, wendig und so weiter und so fort. Und Schnelligkeit macht sie natürlich auch bemerkbar bei Delayed Blitzes oder bei Blitzen generell und so weiter und so fort. So, und das war sein Spiel. Er hat zwar in 2 Jahren, die er tatsächlich als Starter gespielt hat bei Ohio State, ich glaube 7 Sacks oder 7,5 Sacks, nur in Anführungsstrichen erreichen können, aber das dann halt bei Ohio State zu der Zeit hattest du halt auch zum Beispiel so einen Bosa da. Da musstest du als Linebacker halt wirklich die Coveraufgaben erfüllen, weil die Defense-Line hat sowieso schon alles zerstört. Da warst du als Linebacker dann halt fehl am Platz. So, warum erzähle ich das? Der hat 2018 nicht das gespielt, was er eigentlich gespielt hat oder spielen sollte. Er hat zwar viel auch in der Coverage gespielt im Vergleich zum Run, war im Run auch gar nicht schlecht, aber es ist halt hauptsächlich nicht seine Rolle gewesen. Und das ist halt das, was 2019 sich geändert hat. Es gibt so eine gewisse Balance zwischen, also in 2019 ungefähr gleiche Anzahl an Run-Defense und Cover-Snaps und halt aber deutlich erhöhte Anzahl an Pass-Rush-Snaps. Und 2020 ist das Verhältnis noch ein bisschen mehr wieder in die Coverage im Vergleich zum Run-D gefallen, also mehr Coverage-Snaps im Vergleich zum Run-Defense. Und die Anzahl der Pass-Rush-Snaps ist gleich geblieben, bei gleichzeitig aber 200 Snaps weniger. Das heißt, die prozentuale Verteilung ist deutlich mehr im Bereich Pass Rush und Coverage übergegangen. So, diese Entwicklung muss man sich vor Augen führen. Und dadurch hat er halt 16 Pressures 2019 und 17 Pressures 2020 generieren können. 2019 2, 2020 8 Sacks laut PFF. Das sind natürlich dann, der eine zählt die Sacks halt voll, der andere Institute nicht. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Aber es ist halt eindeutig eine Entwicklung zu sehen. Und wenn diese Entwicklung weitergeht, ja, und wir in Jerome Baker, den besten Cover-Linebacker der Liga, oder ein Top-3-Cover-Linebacker der Liga bekommen, das ist ja laut PFF-Grades bei weitem nicht. Ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel EPA per Play anschaue, da gibt es, hat ein NFL Next Gen Stats rausgehauen, für alle Linebacker, die quasi dann gemessen der nächste Spieler bei einem anvisierten Spieler, das heißt, keine Ahnung, ein Wide Receiver wird angeworfen oder in die Richtung des Wide Receivers wird geworfen und Jerome Baker ist der nächste Spieler, dann ist er der Spieler, auf den auch das Target geht. So kann man sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen, beziehungsweise so ist der Wortlaut. Und das Target EPA, also Expected Points Added, da ist er ligaweit auf Platz 4, hinter auf 1 Roquan Smith, auf 2 Fred Warner, auf 3 Cole Holmcomb und auf 5 ist Nicholas Morrow, auf 4 Jerome Baker, mit einem Wert von -19,3. -19,3. Ja, das ist schon sehr, sehr stark. Roquan Smith hat eine -27,6, Fred Warner 21,8, Holmcomb hat 19,9 und Morrow hat 17,7. Also alles negative Werte. Zeigt aber, wo seine Stärke ist. Und wenn ich dann sage, okay, seine Snap-Anzahl bzw. seine Coverage-Skills werden wieder deutlich verbessert, dadurch, dass wir jetzt Benardrick McKinney haben, der sich um diesen inneren Bereich kümmern kann, und wir wirklich dann Jerome Baker in dem sehen, was er hauptsächlich kann, dann glaube ich, dann ist er, kann er das Geld wert sein. Dann kann er das Geld wert sein. Für einen Inside-Linebacker überhaupt keine Frage. Viel zu viel Geld. Zu 100%. Ja, also, wie man einem Inside-Linebacker theoretisch so viel Geld zahlt, dann würde ich wirklich sagen, okay, bei den Dolphins hat sich eigentlich nichts geändert. Sie schmeißen den Leuten sinnlos Geld in den Rachen. Aber für diese Outside-Linebacker Pass-Rush zum Teil Rolle. Er ist kein richtiger Edge-Rusher, ja, also dafür ist der Snapshare einfach viel zu klein. Aber ich sag mal, wenn er auf 20% Pass-Rush-Snaps kommt und dann auf 50% oder so Cover-Snaps oder etwas mehr, sagen wir 60% Cover, 20% Pass-Rush, 20% Run-D. Das wäre, da würde ich auf diesen Prozentzahlen aufbauen, fände ich super interessant, wie er performen würde. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir mit Jerome Baker gehen. Und deswegen gibt's halt diese Zahlen bei dieser Verlängerung. Also ich war auch überrascht, weil ich es auch für, also wenn ich es jetzt ausdrücken müsste, würde ich sagen, so 75% ist der Deal eher gut für den Spieler und 25% eher gut für die Franchise. So würde ich das einschätzen, wenn man das mal so beschreiben will. Also gut heißt, okay, der Spieler ist in einem Ranking von den Zahlen, ist er jetzt zum Beispiel auf Platz 5. Er spielt aber wie der beste Linebacker, dann ist es ein guter Deal für die Franchise. Spielt wie der 20-beste Linebacker, dann wäre es ein guter Deal für den Spieler, logischerweise. Natürlich, da muss man ganz viele andere Aspekte mit reinbringen. Wie viel Geld hat die Franchise und System und Locker Room. Aber das sind halt eher marginale Geschichten. Also was heißt marginale, aber da bezahlst du dem Spieler keine 3 Millionen mehr, weil er gut für den Lockerroom ist. Also, da würde ich Chris Greer schon fragen, wenn das passiert, was falsch mit ihm ist. Oder wie siehst du das, gerade diese Soft-Factor-Geschichte?
Ich denke, dass das mit einer Rolle spielt, aber das kannst du natürlich finanziell nicht so hochhängen. Also, ich denke, dass das damit eher weniger zu tun hat. Man müsste ja vielleicht, also, ich kann mir das eher so vorstellen, dass die Franchise ihm signalisiert, dass er davon profitieren kann, dass zum Beispiel ein Calvin Neue nicht mehr da ist. Dass er da ein bisschen mehr ausfüllen kann. Und vielleicht, wenn man jetzt mit einem drei Linebacker Set zum Beispiel spielen, dass wir in der Mitte dann McKinney stehen haben, rechts Baker, links Van Ginkel, der ja auch eine größere Rolle übernehmen soll, dem Vernehmen nach. Da sind wir, denke ich, schon auf einem sehr guten Weg und schon ziemlich gut aufgestellt, weil auch Van Ginkel ist erst, ich glaube, 25, meine ich. Baker auch 24, 25. Da hat man schon Qualität, aber auch darüber hinaus Potenzial. Und ich denke, McKinney kann so ein Stabilisator sein, an dessen Seite beide oder gerade auch Jerome Baker, weil du hast gerade von Ohio State geredet, das Potenzial und das Skillset hat er eigentlich auch, um das zu machen, da in Zukunft vielleicht noch stärker und noch bessere Zahlen zu liefern. Und darauf setzt man halt mit diesem stufig ansteigenden Gehaltssprung bei Jerome Baker, dass das passiert. Und wie du schon sagst, klar, das kann er, wenn er möchte und wenn er fit bleibt, dann ist er sicherlich mit der Leistungsfähigkeit ausgestattet, da einer der besseren Linebacker der Liga zu werden. Gerade was die Coverage angeht, hast du ja gesagt, es ist unser bester Coverage-Linebacker im Roster momentan.
Ja gut, also es kommt halt drauf immer drauf an, wie man.
Ja gut.
Oder welche also, Kennzahlen man nimmt. Ja, genau. Also.
Aber PFF hatte die Dolphins-Linebacker, ich glaube, vor der Saison auf 29 oder 30 gelistet und so haben sie auch nicht gespielt. Von daher kann man das auch wie immer, nimm die Statistiken, die du brauchst, um deine Meinung durch Argumente zu unterstützen. Die anderen, die das anders sehen, werden andere Argumente haben.
Ja klar, also ich sag, aber ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir hatten halt nach PFF den schlechtesten Linebacker mit Dylan Roberts nach den PFF-Noten. Also deswegen wird unser Linebacker-Core, je nachdem, wie man es zusammensetzt.
Das war vor der Saison.
Ja, ich sag mal, du wirst aber vor dieser Saison auch nicht viel mehr haben. Also
du hast von den Zahlen her und von dem Standing her mit McKinney schon einen gewaltigen Schritt nach vorne. Also das muss man schon sagen. Aber es wird auch bei den Experten unser Linebacker-Core, die werden sich da kein Bein ausreißen und wir werden wieder weit hinten platziert werden. Ob sie letzten Endes so spielen, ist eine andere Frage. Davon gehe ich nicht aus.
Tatsächlich habe ich über unsere Linebacker-Core auch im Schema FF-Podcast gesprochen.
Sehr gut. Also hört rein, was Rico dazu zu sagen hat.
Ja, da werdet ihr aber nicht so zufrieden sein, weil es ist quasi genau das gleiche, was ich jetzt schon gesagt habe.
Nur wäre ja auch schlecht, wenn du jetzt was anderes sagst.
Das wäre nicht ziemlich witzig. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Das ist eine komplett konträre Meinung, wenn wir wieder irgendwo eingeladen sind. Komplett konträr. Ja, und dann im Dolphins Drive komplett was anderes erzählt. So, aber der hat doch was anderes. Was redet der denn? Klar, also
ja,
das
könntest du und tun.
Was man halt auch noch sagen muss übrigens, wenn man sich anguckt, wo Jerome Baker aufgestellt wird, dann hat er diese Saison, also wie oft er an der D-Line aufgestellt wird, es waren 2018 65 Snaps. Letztes Jahr hatte er über 1000 Snaps, da waren 148 Snaps an der D-Line. Letzte Saison hatte er 860 oder 868 Snaps, 240 an der D-Line. Ja, also das zeigt auch, dass es da einen Shift gibt und deswegen bin ich gespannt, wie der Impact von Jerome Baker nächstes Jahr sein wird. Ich denke, wir werden diese Saison wahrscheinlich den aktuell am besten Jerome Baker sehen. Über die Jahre, gerade weil wir auch unterstützen, weil wir ja gerade auch im Rookie-Core mit Javon Holland in der Secondary und mit Jalen Phillips up front natürlich, der auch Coverage-Aufgaben übernehmen wird, also auch eine Hybridrolle vermutlich bekommt, wobei ich da denke, das wird eher, wir werden Jalen Phillips, denke ich, ähnlich wie TJ Watt bei den Steelers einsetzen. Und dementsprechend schauen wir da mal. Aber Jerome Baker hat das Toolset, hat die Waffen, hat die Charaktereigenschaften, um halt wirklich der Spieler zu werden, der das Geld auch wert ist am Ende. Er muss jetzt nur zusammen mit Brian Flores halt zeigen, dass man das auch aufs Feld bringt. Ja, so würde ich das jetzt einfach mal beschreiben. Gut, das soll erstmal die erste Geschichte gewesen sein. Als zweites wolltest du über die Leute, die es nicht aushalten, sprechen. Und ja, da geht es um das Thema, welches super beliebt ist und zu wildesten Spekulationen führt. Und zwar das Thema Holdout. Also zwei Spieler sind wohl, wobei der eine zum Minicamp reported hat und der andere nicht. Ja, und der Spieler, der zum Minicamp reported hat, wenn wir da nicht falsch informiert sind, ist Emmanuel Ogbah, der natürlich einen neuen Vertrag will. Ich weiß nicht, ob er ihn bei den Dolphins bekommen wird, weil darüber hatten wir schon gesprochen, vor, ich glaube, ein paar Monaten haben wir darüber gesprochen. Aber Tobias, Situation Emmanuel Ogbah, wie ist da denn der Zwischenstand aktuell?
Naja, es gibt noch keinen Zwischenstand. Es ist sicherlich nach Jerome Baker so mit Mike Gesicki der nächste, bei dem man sich dann um eine Vertragsverlängerung kümmern wird oder mit dem man sich unterhalten wird. Und sein Agent Drew Rosenhaus, sagt er dem einen oder anderen auch noch was, sitzt übrigens auch mit seiner Firma in Miami, hat mal eine erste Duftmarke gesetzt und hat dann gesagt, hört mal zu, Ogbah hat letzte Saison ja super abgeliefert, ich denke, da sind wir uns alle drüber einig. Der Vertrag läuft aus, momentan verdient er 7,5 Millionen Dollar im Jahr. Das ist zu wenig, da müsste schon mehr kommen. Und ja, dann werden sie sich wohl zusammensetzen und werden gucken, ob sie einen gemeinsamen Weg oder ein gemeinsames finanzielles Rahmenkonstrukt finden, nachdem Ogbah in Miami bleiben wird. Aber wann das sein wird, das kann man noch nicht sagen. Also es ist noch nicht über die Phase der ersten Gespräche hinausgekommen. Also man ist da jetzt nicht händeringend dran und es wäre vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen damit zu rechnen, dass da was kommt. Weil ich das jetzt gesagt habe, wird wahrscheinlich die News eine halbe Stunde kommen, nachdem wir aufgenommen haben.
Vermutlich, ja.
So wie immer. Aber man muss schon, auch gerade wegen seiner Leistung des letzten Jahres, damit rechnen, dass er von den Forderungen her deutlich mehr verdienen möchte, als er das momentan gerade tut.
Ja, gut, ich möchte auch deutlich mehr verdienen, als ich es gerade tue. Frage ist natürlich, wo sehen wir ihn? Ja, also ich meine, er hat halt in seinen 522 Pass-Rush-Snaps 66 Pressures erzeugt, davon 10 Sacks. Das ist Double-Digit-Sacks sind halt immer gut. Klar, 10 Stück ist natürlich gerade auf der Grenze und es war halt sein bestes Career-Year. Ja, also das muss man auch festhalten. Die Zahlen hat er bei Cleveland nicht auflegen können. Die Zahlen hat er auch bei den Chiefs nicht aufgelegt. Hat aber insgesamt da auch weniger gespielt. Beziehungsweise bei den Browns hat er ein bisschen mehr gespielt. Da hat er auch mal mehr Snaps gesehen als letztes Jahr in Miami. Nichtsdestotrotz, ja, die Pass-Rushes waren gut. Gegen den Lauf war es ein bisschen dünn, würde ich behaupten. Da geht definitiv noch mehr. Ja, also die Frage ist halt, was willst du Emmanuel Ogbah bezahlen? Ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die Dolphins vor diesem Vertrag mit Jerome Baker Nummer 2 oder Nummer 3 in Capspace gewesen sind für die kommende Saison. Irgendwie so war das ja mit 60 Millionen?
Ja, etwas, 65? Etwas mehr. Also derzeit stehen sie bei einem Projected Salary Cap von 208 Millionen bei noch, ich glaube, knapp 55 Millionen zur Verfügung. Wahrscheinlich virtuell ein bisschen mehr. Das wird sich ja dann auch noch verändern, je nachdem, wer im Laufe dieser Preseason noch entlassen werden dürfte. Also es ist noch gut was da. Das würde da schon,
aber da die würde
schon was reinpassen.
Sind die 55 mit oder ohne Baker?
Die sind mit Baker schon.
Okay. So, das heißt, so, wir haben ja diese Saison erlebt, Carl Lawson zum Beispiel oder Hendricks, die haben ja, was haben die, 13, auch 13 Millionen oder sowas, ne?
Ja, sowas in dem Dreh, da würde ich. Ja, da, also, ja, doch, wenn du jetzt Zahlen haben willst, ich habe jetzt die 2022er Klasse mir mal aufgerufen, da verdient ein Carl Lawson knapp 15 Millionen.
Okay.
Hendrickson liegt bei 14,5 und als Vergleich vielleicht, wen haben wir noch? Ngakoue, da würde ich ungefähr Ogba einsortieren, wo er hinlanden will. Der verdient 13 pro dann in 2022.
Okay, heißt, wir könnten uns, ja, ich weiß gar nicht, ob wir mehr als 3 Jahre geben. Also ist halt die Frage, weil er ist halt 27. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein 4 Jahre 50 Millionen und davon irgendwie 35 Millionen garantiert. So, das könnte.
Ja. So ja. Ähnlich wie bei Baker wieder in dieser Stufenform ansteigend. Das heißt, wenn er gute Leistungen zeigt, dass das dann hinten raus auch mehr belohnt wird. Ist ja Standard.
Das würde ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Also, das ist halt wirklich die Frage, weil Ogba wird, also Baker ist halt noch nicht 25. Ja. Baker ist halt 24. Ja.
Ja, ja.
Ogba ist 27. So, das heißt, wenn ich dem 4-Jahres-Vertrag gebe, dann ist der am Ende dieses Vertrages 31. Ja. So, und dadurch, dass halt gerade Edge oder Line-Player natürlich immer größeren Körperverschleiß einfach haben als Quarterbacks, als Wide Receiver, als Spieler, die sich im freien Raum bewegen, sage ich mal so, ist das, also ist halt wirklich die Frage, ob ich ihm nicht dann erst einmal, ich sag mal, wenn wir ihm 2022, dann halt 14 oder 15 sogar zahle und dann weniger, so dann hätte ich noch 40 Millionen. Ja, ist die Frage, das, was wir halt Mike Gesicki bezahlen am Ende.
Ist ja eh die Frage.
Ich befürchte und ich will nicht, dass er so ein Jonnu Smith oder Hunter Henry oder wer ist jetzt noch bei den Patriots gelandet? Ja. Das wäre mir fast zu teuer für Gesicki. Dafür hat er halt im Tackling zu wenig gezeigt. So, bei Gesicki ist bei mir bei 10 Millionen. 11 Millionen, irgendwann ist er Zapfenstreich. So, die bezahle ich einem. Was bekommt Parker? So, da kann er sich einreihen, weil mehr ist er nicht. Ist nicht mehr als Parker. Und dementsprechend, ja, muss man da gucken. Weil, also, ja, also, wenn Ogba wirklich das bestätigen kann, auf einem konstanten Level, dann wirklich, dann sehe ich diese Verlängerung. Und es ist natürlich jetzt die Frage, Tobi, wir haben jetzt ja, ich sage mal, Patrick Mahomes ist immer so ein Ausnahmeding, weil, mein Gott, das ist jetzt wahrscheinlich der nächste Quarterback-Gott für die nächste Dekade erstmal, wenn man das so beschreiben möchte.
Ja.
Der hat sehr früh verlängert. So, bei Quarterbacks ist ja grundsätzlich so die Thematik, dass sie etwas früher verlängern. Bei Spielern, die jetzt Non-Quarterbacks sind, ja, wir gehen jetzt in wirklich die letzten Vertragsjahre von Ogba und von Gesicki. So, was erwartest du von Chris Greer, dass er die Verträge vor der Saison verlängert? Oder sagst du, du würdest die Saison abwarten und dich dann dem, ich sag mal, der Free Agency stellen, weil nichts anderes musst du ja machen. Weil der Spieler kann ja jederzeit sagen, ihr könnt mir das zwar bieten, aber ich teste die Free Agency aus und ihr könnt jetzt nochmals 3 Millionen drauflegen pro Jahr, dann überlege ich es mir natürlich anders. Aber sonst testet sich die Free Agency aus.
Ja. Ohne jetzt die Free Agents oder die Draft Class des nächsten Jahres auf Edge so genau zu kennen, würde ich davon ausgehen, dass man mit Ogbah vor der Saison noch verlängern möchte und dass man sich bei Mike Gesicki Zeit lässt. Gerade auch, man hat jetzt erst einen jungen Tight End neu gedraftet, relativ hoch. Man hat 4, wenn du Season Carter noch mit dazu zählst, 5 Tight Ends im Roster, 5 Tight Ends im 90er Kader, von denen man vermuten kann, dass sie eventuell das Roster schaffen. Von daher, da ist der Druck nicht so da. Und auf Edge, ehrlich gesagt, wenn wir nicht noch einen holen oder wenn da nicht noch was passiert, sehe ich den mittelfristigen Bedarf einfach mehr. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man sich auch erst darum kümmern wird.
Okay, so, ich habe jetzt nebenbei mal geguckt. Witzigerweise, wir haben vorhin über ihn gesprochen. Derek Barnett wird Free Agent. Fred Warner wird Free Agent. Kyle Phillips von den Jets wird Free Agent. Das sind halt alles sehr, sehr junge Spieler noch. So, wenn ich hier jetzt weiter gucke.
Da musst du auch erstmal gucken, wer von denen dann überhaupt
die Charles Free Harris erreicht. Wird Free Agent. Charles Harris wird Free Agent.
Jetzt ist es traurig, dass Micho nicht dabei ist.
Ja. Sam Hubbard wird Free Agent. Solomon Thomas wird Free Agent. Ja, und dann kommen wir schon in die 28er-Riege und dann ist es für mich Jake Martin wird auch Free Agent von den Texans. Aber ich sag mal jetzt, wenn mir jetzt keiner unter den Tisch gefallen ist, ist mir kein großer Name unentdeckt geblieben an der Stelle. Also ist die jetzt, ja, nicht allzu groß, ne? Was du schon gesagt hast, und das birgt dann natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass Spieler overpaid werden. Ja, bei den Tight Ends nächstes Jahr, schauen wir da mal. Mark Andrews wird Free Agent. David Njoku wird Free Agent. Ian Thomas wird Free Agent. Chris Herndon von den Jets wird Free Agent. Will Disley wird Free Agent. Also einige, die zumindest Dalton Schultz wird auch Free Agent von Dallas. Namen, die man zumindest schon mal gehört hat. Mike Gesicki wird auch Free Agent.
Tatsächlich.
Dallas Goedert wird Free Agent. Naja, Troy Fumagalli.
Ja, klar, ist ja ein Jahrgang, ne?
Ja. Wait, what? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dass Troy Fumagalli jetzt bei den Patriots ist. Das gefällt mir nicht.
Naja, gut, er wird ja, ne? Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht,
nicht keine große Rolle spielen wird.
Nee, ja. Schon, also es würde mich freuen, wenn er eine große Rolle spielt. Das würde dann nämlich bedeuten, dass entweder hier, wie heißt er jetzt nochmal, Jonnu Smith oder wer ist der zweite, den jetzt nochmal? Hunter Henry versagt hätten. Das würde mich freuen.
Ja, gut, vielleicht auch beide, man weiß es nicht.
Na, ja. Wir werden es sehen.
Ja, aber also ich sag mal so, mit den 55 Millionen, wir haben ja nächstes Jahr keine Riesendraft-Klasse zu sein, wir haben nur einen First-Round-Pick aktuell. Ja, da ist das ja noch alles easy-peasy. Warum ich sage, wir haben aktuell nur einen First-Round-Pick, ist nicht, auch wenn wir jetzt etwas länger über Emmanuel Ogbah gesprochen haben, ist Emmanuel Ogbah gar nicht die Person, über die wir sprechen wollen, sondern wir möchten über Cornerback Xavien Howard sprechen. Der Bursche hat sich überlegt, hey, ich habe zwar vor 2 Jahren einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, war zu dem Zeitpunkt tatsächlich der bestbezahlteste Cornerback der Liga. Hab letzte Saison aber sehr gut gespielt, ja, das kann man nicht anders sagen. Er war für mich der beste Corner der Liga, war auf jeden Fall ein Top 3 Top-2-Corner, je nachdem, wen man fragt, der Liga. Ja, und sagst du jetzt, ja, jetzt will ich auch mehr Geld. So. Tobi, möchtest du wieder anfangen und die Situation ein bisschen erklären, deine Meinung dazu äußern oder wie wolltest du es machen?
Naja, was ihn in erster Linie stört, ist, dass er inzwischen nicht mal bei den Dolphins mehr der bezahlteste Cornerback ist. Und ich glaube, das kratzt so ein bisschen an seinem Selbstverständnis. Natürlich hatte er letzte Saison, gerade was auch die abgefangenen Bälle und so angeht, überragend gespielt. Da müssen wir nicht drüber reden. Das war schon sehr, 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 sehr stark. Und natürlich ist es sein gutes Recht, dann bei der Franchise mal anzufragen, ob es nicht möglich wäre, den Vertrag entweder zu restrukturieren oder die Variante, die ich hier im Dolphins Drive auch schon favorisiert hatte, über mal seine Incentives zu reden, die ihm vielleicht bei guten Leistungen in Zukunft ein höheres Gehalt versprechen. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist diese Holdout-Geschichte. Also das heißt, dass er jetzt nicht kommen will, bis die Miami Dolphins ihm weiß Gott wie viel Geld bezahlen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Was darüber hinaus auch etwas schwierig für den Spieler ist, ist seine vertragliche Situation. Denn wenn man sich das Ganze mal ansieht, die Zahlen seines Vertrages haben sich jetzt in Richtung der Dolphins-Franchise verschoben. Das heißt, er kriegt zwar in diesem Jahr 13,5 Millionen, im nächsten Jahr 14,3, 2023 13,4 und 2024 12,5 Millionen, aber gerade wenn man davon ausgeht, dass er getradet werden könnte, dann sind die Zahlen sehr franchise-freundlich. Oder um es mal auf den Punkt zu bringen, würden wir ihn jetzt traden, hätten wir 1,4 Millionen Dead Cap und würden 12,1 Millionen an Salary sparen. Und das setzt sich dann in den kommenden Jahren dann noch weiter fort. Das heißt, aus meiner Sicht, er darf das gerne fordern und er darf gerne sich auch mit den Verantwortlichen der Franchise treffen, um da zu verhandeln. Das wird ja sein Berater machen. Aber ihm muss klar sein, dass die Franchise nicht gewillt sein wird und nicht bereit sein wird, jeden Scheiß mitzumachen, auf gut Deutsch gesagt. Und klar, darf er zu Hause bleiben. Er darf aber auch genauso gut, das habe ich jetzt auch letztens die Tage mal gesagt, soll er jemanden auftreiben mit seinem Vertrag, der den Miami Dolphins, weiß ich, 2 First-Round-Picks und ein bisschen was dazu bietet, dann wird man sich nach Ersatz umsehen und dann hat sich die Nummer, dafür ist es eine Business-Liga, dann auch schnell wieder erledigt. Also dieses Theater rund um den Holdout kann für Xavier Howard auch ganz schwer nach hinten losgehen, dass er dann auf einmal die Koffer vor der Tür stehen hat.
Ja gut, also ich denke schon, dass es Franchise geben würde, die ihm das Geld bezahlen. Ganz im Ernst, also würden wir ihn vor die Tür setzen, wären die Jets die Ersten, die ihn bezahlen würden. Ja, weil die haben gar keine Cornerbacks. Die haben gar keine Secondary. Ja? Die würden dem auch 20 Millionen pro Jahr zahlen. Sofort.
Ja, aber die innerhalb der Division befindlichen Rivalen habe ich mal ausgeschlossen, dass selbst wenn der Theater ohne Ende macht, einen solchen Spieler tradest du nicht innerhalb der Division. Also das heißt, das sind dann wahrscheinlich eher wieder die Cowboys, die Ersten, die da auf den Plan gerufen werden, wenn es was
gut, aber Cornerbacks die haben gibt. Ja keine Kohle.
Ja, das ist deren Problem, ne? Das ist wohl richtig. Und da muss ist halt die Aufgabe des Beraters, jemanden zu finden, der der Franchise, der den Dolphins genehm ist, der bereit ist, sowohl den Vertrag zu übernehmen, als auch die geforderten, das geforderte Value zu bieten. Ob es da jemanden ist, kann ich nicht einschätzen, aber Xavier Howard ist nicht der so die besten Argumente momentan auf seiner Seite hat, wenn es darum geht, einen neuen Vertrag zu fordern. Natürlich kann er ein Jahr aussetzen, das kann er gerne tun, wenn er das möchte. Dann werden sich die Dolphins aber auch nach dementsprechendem Ersatz umsehen. Also von daher,
ja,
ich sehe es schwierig. Also ich kann verstehen, dass er zuckt und dass er auf die Reaktion der Franchise wartet. Aber letzten Endes würde ich das zumindest als Verantwortlicher der Franchise relativ entspannt sehen.
Ja klar. Wie wäre das eigentlich, wenn er jetzt die Saison aussetzen würde? Wie würde sich das auf seine vertragliche Situation auswirken? Müssten die Dolphins ihm tatsächlich das Geld bezahlen? Oder würde es den Cap Space heruntersetzen und keine Ahnung, was passieren?
Ich gehe davon aus, die genauen vertraglichen Details kenne ich da jetzt natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es in seinem Vertrag eine Klausel geben wird, dass man eine gewisse Zeit, also einen gewissen Teil wirst du zahlen müssen, aber bei weitem nicht alles. Also von daher gehe ich mal davon aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es damals bei, ach Gott, wer heißt da? Le'Veon Bell, glaube ich, ne? Hat er nicht ausgesetzt ein Jahr?
Also, ja, da war es, ja, aber da war es ja der Franchise-Tag, da war es ja relativ klar, dass er in der Saison keinen Pfifferling verdient hat. Das war ja relativ klar.
Also ich gehe davon aus, dass Xavier Howard nicht viel mehr verdienen wird und dass gewisse Dinge, so wie zum Beispiel sein Grundgehalt, das wären 12,075 Millionen durch irgendwelche Klauseln dann einbehalten werden können, weil den Signing-Bonus hat er schon gekriegt und ich gehe davon aus, dass wenn es hart auf hart kommt, er dann auf diese 12 Millionen verzichten müsste. Und wenn er das möchte und wenn er das kann, dann soll er gerne so weitermachen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das erfolgsversprechend wäre.
Das denke ich doch auch. Vor allem, also, ich verstehe ihn zwar minimal, aber diese Situation, das ist mir einfach suspekt. Wenn ich jetzt ein richtiges Arschloch wäre in dieser Situation, er hat 2019 hat er 15,2 Millionen verdient. Letztes Jahr hat er 11,9 Millionen verdient. Das macht für mich 27,1 Millionen. 27,1 Millionen. Der Bursche hat 2019 kaum gespielt und wenn er gespielt hat, war er nicht gut. Wir waren einfach als Team nicht gut und da konnte er auch nicht viel ändern, weil die einfach immer auf andere Spieler geworfen haben. Ja, er hat 322 Snaps gespielt, das Dreifache hat er diese Saison gespielt und hat nur eine Interception. Er hat 3 Touchdowns zugelassen, diese Saison 4 Touchdowns. Ja, so alleine nur von den Zahlen mal her. So und na, aber jetzt ganz im Ernst, er hat für ein Jahr sehr gute Leistung 27 Millionen verdient. Was will er denn? So, also das ist für mich, weil er war verletzt auch. So, es ist für mich, ich find's Quatsch. Ich find's auch einfach schwach. Natürlich kann ich hingehen, bla bla bla. Ganz im Ernst, wenn ich Chris Greer, ich würde sagen, okay, lass uns reden. Habe ich einer der Gruppen, wo ich bin. So, okay. Und dieser Moment, wenn Xavier Howard in das Büro von Chris Greer kommt und Chris Greer ihm sagt, ja, du bist ab heute der bestbezahlteste Cornerback bei uns wieder. und Xavier Howard sich schon zweites Arschloch freut und Chris Graham sagt, ja, wir haben Byron Jones gecuttet. Ja? So, weil, dann gibt's kein besser verdienen mehr. Ob das für ihn auch in Ordnung ist. Aber das ist, also, ich überlege halt, okay, du kannst ihm nicht mehr Geld geben. Kannst du nicht. Du kannst, weil dann kommt in einem Jahr Jerome Baker und sagt, also diese Saison habe ich richtig gut gespielt, jetzt zahlen wir mal 30 Millionen pro Jahr. So, jetzt war übertrieben, weil zahlen wir mal 15 Millionen pro Jahr anstatt 13 im Durchschnitt. Ja, also das kannst du nicht machen. Das Einzige tatsächlich, was ich sagen würde, okay, du hast diese Saison gut gespielt, wir machen einen Deal, wenn du bis, keine Ahnung, Woche 10 die und die Stats hast oder das passiert ist oder du alle Snaps gespielt hast plus 3 Interceptions, keine Ahnung, whatever, bei so und so viel Targets, damit es halt auch fair ist, dann garantieren wir dir 50% nächstes Jahr schon mal vom Gehalt. Das heißt, der Dead Cap steigt und er ist sicher, dass er mehr Geld bekommt. Ja, dass man den Hebel setzt. Aber dass halt das garantierte Geld erhöht wird. Aber ich sehe keine Chance, nur weil er 2019 verletzt war, 2020 eskaliert ist, dass wir ihm deswegen 2021 auf einmal mehr bezahlen. So, dann bist du wieder verletzt und dann sollen wir dann hingehen und sagen, jetzt ziehen wir dir aber 5 Millionen wieder ab, dann ist es halt auch. Und man kann das natürlich auch anders sehen. Wir haben vor 2 Jahren oder vor einem Jahr auch Albert Wilson die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, Paycut oder du wirst entlassen. So, und er hat in seiner Situation entschieden, okay, ich gehe Paycut, bevor ich entlassen werde und kein Team finde, dafür die ich bei den Dolphins mit Paycut immer noch mehr. Es ist eine ähnliche Situation, nur von Franchise-Seite. Aber diese Vertragssituation bei Xavier Howard gibt es doch überhaupt nicht her. Wenn er wirklich, wenn er nur das Dead Cap an Kohle bekommt, ja, dann verliert er dieses Jahr, also wenn er nur den Signing-Bonus bekommt, dann verdient er 1,4 Millionen. So, das ist für uns alle viel Geld. Aber er verliert effektiv 33 Millionen ungefähr, wenn er nicht spielt. Und die Dolphins, was sind 1,4 Millionen? Das sind 0,5% des Salary Caps, dann irgendwie sowas. Also, ich meine, natürlich, für jeden von uns, der sagt, was sind 1,4 Millionen, davon hast du quasi schon ausgesorgt, wenn du es clever anlegst oder wenn du das clever investierst, whatever. Aber wenn du anstatt halt 36 Millionen oder sogar 37 Millionen haben könntest, wenn du Football spielst, dann ja, ist das für mich nicht recht, relativ simple Rechnung. Aber wenn er mehr gesichertes Geld haben will, fände ich das auch fair, das zu fordern. Da wäre ich dann okay, da wäre ich gesprächsbereit, aber nichts anderes. Und dann müssen wir auch darüber reden, okay, was passiert jetzt, wenn wir sagen, okay, Howard, schön und gut, es geht nicht weiter. Und kommt zu Trade-Gesprächen. Jalen Ramsey ist, glaube ich, für 2 First-Round-Picks getradet worden. Warum sollten die Dolphins diesen Preis nicht aufrufen können? So, einfach mal so in den Raum geschmissen. Für mich wäre drunter eigentlich keine Diskussion wert. Weil, also du bräuchtest nächstes Jahr eigentlich schon Top-10-Pick, um halt einen vergleichbaren Cornerback zu picken, der dann was werden sollte, weil die Spitze der Cornerbacks oder die Klasse der Cornerbacks nächstes Jahr im Draft ist schon verdammt, verdammt gut von dem, was man jetzt so gesehen hat, was man weiß. Das ist schon ordentlich. Aber ja, du brauchst eigentlich 2 First-Round-Picks, ne? Und da muss man dann gucken. Also, welche Franchises hätten das Kapital und hätten auch die Salary Cap, um Xavier Howard dann einen neuen Vertrag zu geben, weil er ja mehr Geld will. Weil er geht ja nicht, um dann weniger zu verdienen. Das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. So, aber das wäre so meine. Also ich würde ihn nicht unter 2 First-Round-Picks abgeben. So, als Basis. Dann soll er halt aussitzen und wird nie wieder einen teuren Vertrag unterschreiben. Meine Meinung so dazu, weil mich nervt es. Also, weil er hat halt noch einen langen Vertrag. Er ist jetzt noch 4 Jahre, sollte er bei den Dolphins unter Vertrag stehen. 4 Jahre. So. es ist jetzt nicht, dass er in seinem vorletzten Vertragsjahr ist, wo man so ein bisschen Rumoren verstehen kann. Klar, dann wäre es sicherer, nochmal zu sagen, boah, jetzt will ich nochmal, weil verletzt, bla bla bla. Aber es sind 4 Jahre so. Es ist, also ich hoffe, dass wir da zu einer schnellen Lösung kommen, weil mich nervt das Thema und ich find's einfach nicht gut. Ja, ich find's einfach nicht gut. So, das waren meine eindringlichen Worte dazu. Tobi, möchtest du noch was dazu sagen?
Nee, ich habe ja meine Meinung schon gesagt. Ich habe ja auch schon gesagt, dass unter 2 First-Round-Picks das Gespräch nicht lohnt. Also das ist der Preis, der untere Preis, der einfach durch den Ramsey-Trade zum Beispiel gesetzt wurde. Und wieso sollte Miami da irgendwas drunter akzeptieren? Und wie gesagt, da ist die Auswahl an Teams, die das leisten können oder die das bringen können, relativ gering. Wenn man die Jets jetzt abzieht, dann bleiben da nicht mehr viele, die sich leisten könnten und die auch die Ansprüche der Dolphins genügen könnten. Weil, wie du schon sagst, ne, oder wie ich eben auch schon gesagt habe, die Zahlen sind einfach sehr teamfreundlich und gut, er kann das gerne fordern. Das kann er gerne machen und er kann sich gerne mit Chris Greer und Brandon Shaw, die dafür zuständig sind, zusammensetzen und vielleicht kommen sie auf einen grünen Zweig, aber letzten Endes hat er keine starken Argumente und allein das angekratzte Ego, dass er jetzt bei den Dolphins nicht mehr der bestverdiente Cornerback ist, hilft ihm alleine nicht weiter. Wir werden sehen.
Ja.
Entspannt bleiben.
Ist korrekt. Kurzer Einschnitt dazu, weil wir das Thema jetzt beendet haben, bevor wir zum großen Finale kommen. Eine Thema aus der Rubrik Twitter War. Ja, Martha Munkel, es ist richtig. Weil ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen darauf angespielt, von wegen, wir holen keine 3 Offense-Player in den ersten 5 Picks. Das war ja immer von Martha Munkel Twitter, auch Dolphins-Fan, ist auch Teil der Facebook-Dolphins-Community, wenn ich das richtig weiß. Beziehungsweise ich weiß es. Aber ja, er hat ja immer gesagt, ja, wir holen nicht wegen Flores. Und ich hatte dann wohl gesagt, wenn wir aus diesem Draft nicht mit 3 Wide Receivern rausgehen, raste ich aus und ihr könnt mich am Freitag vergessen. Also am Freitag nach dem Draft. Ja, tatsächlich hat das ja auch nicht so funktioniert. Wir haben zumindest 2 Passcatcher wir haben 2 Passcatcher gefangen im Draft. Oh mein Gott. Ja, gut.
Sehr großartig.
Aber 3 Offense-Player, ja. Da habe ich nicht ganz Wort gehalten. Aber gut, fair enough fand ich gut, den Shot gerade. Deswegen wollte ich ihm dann schon im Drive unterbringen. Fair enough. Finde ich gut.
Ja.
So, und jetzt, ich habe schon angekündigt, das große Finale.
Ja.
Gestern, ich habe es gesagt, gestern war der Tag der Tage, an dem eigentlich die Dolphins schon ihr Big Board für den 2022er Draft aufgeschrieben haben und ganz oben der Name Spencer Rattler steht, ja, aktuell bei nicht wenigen der Nummer 1 Quarterback im 2022 Draft, Oklahoma. Tua Tagovailoa hat es gewagt, gestern 5 Interceptions zu werfen. In strömenden Monsunregen, also ich habe mir Videos angeguckt, die geteilt wurden. Big E hat in der einen Gruppe nochmal was geteilt. Es war echt heftig, was da abgegangen ist an Wind und Wetter. Und ja, 5 Interceptions. Deswegen sage ich, also Patrick Mahomes und auch Nathan Peterman. Nathan Peterman hat das halt in meinem Spiel gemacht. Patrick Mahomes hat in einem Training schon mal 7 Interceptions geworfen. Ja, Patrick Mahomes hat gegen uns 3 Interceptions geworfen bei bestem Wetter. Ja, also mein Hot Take, das ist kein Hot Take, mein Take dazu ist, 5 Interceptions im Training ist eine geile Sache. Jetzt also, was Rico, was redest du? Wir haben letzte Saison, und das ist was, wo ich später noch, wir haben letzte Saison über Tour, ja, er traut sich nicht und so weiter und so fort. Der muss im Training sich pushen. Und wenn er 30 Interceptions wirft, dann weiß er, was er nicht kann. Ja, genau das ist es. Der Bursche muss sehen und fühlen und wissen, was er kann in der NFL und was nicht. Und klar ist Xavier Howard nicht da und klar spielen wir gerade nicht mit dieser richtigen krassen Defense, aber gerade zu Beginn ist die Defense der Offense immer noch überlegen, weil wir haben ein neues Offensive Coordinator Duo jetzt sogar, das muss sich einspielen. Wir haben einen Second-Year-Quarterback, der aus einer durchschnittlichen Rookie bis für einen First-Round-Pick schlechten Rookie-Saison kommt. Wir haben dadurch ein neues Playbook durch die Offense-Coordinator-Typen, durch, so das, die Defense, One-on-One-Geschichten, das ist halt einfacher am Anfang, weil die Defense eher weiß, was sie zu tun und zu lassen hat. Brian Flores ist der Head Coach, defensive-minded. Es sind viele Spieler dabei, die jetzt nicht im ersten Jahr dabei sind. Also, spricht allein so schon viel dafür, dass die Defense dominieren sollte. Dazu war die Defense letzte Saison eine Top-5-Defense, während unsere Offense wahrscheinlich eine, ich will nicht sagen, Bottom-5-Offense war, aber schon nicht die beste Offense der Liga, um es mal nett auszudrücken. So, was heißt es jetzt, wenn Tour 5 Interceptions wirst? Das heißt, entweder hat er wirklich schlecht trainiert. Okay, Fun Fact, 5 Interceptions sind immer schlecht. Egal wie. Aber was macht er? Er probiert sich aus. Und was immer wieder durchsickerte, es waren wohl irgendwie gerade 4 oder 5 Deep Balls. Mike Gesicki hat eine verursacht von den Interceptions, weil er den Ball nicht fangen konnte, aber ihn hätte fangen müssen. Ja, und das sind so Geschichten, so, es ist eine Interception, keiner sagt dir genau wieso, weshalb, warum. Die Leute sagen dir noch, wer die Interceptions gefangen hat und dann Pustekuchen. Darüber hinaus erfährst du eigentlich nichts. Und das ist ja dann das Problem. Und deswegen ist die Geschichte für mich eher 2-3. Ich finde es gut, dass er die Fehler macht und auch Brian Flores ihn dazu ermutigt, die Fehler zu machen. Ihm sagt, ich will, dass er weiter aggressiv ist. Und heute beim Training sah es dann ja auch schon ganz anders aus. Er war wieder aggressiv, er hat aber die Pässe besser angebracht, hat keine Deception geworfen. Also am Mittwoch, ja, weil wir nehmen jetzt Mittwoch auf. Und was eine Geschichte tatsächlich, da bin ich gerade ein bisschen skeptisch noch. Seine Red Zones Performance war nicht gut und zum Teil hat er halt sehr lange gebraucht, um den Ball loszuwerden, weil er offene Fenster gesucht hat und die offenen Fenster nicht gefunden hat, obwohl offene Fenster angeblich da waren. Das ist wieder ein Thema, das hatten wir letzte Saison und das betone ich ja immer und immer wieder. Dass ich glaube, dass er im Processing nicht so langsam ist. Er ist einfach nur schlecht darin, wirklich ein offenes Fenster zu sehen. Er muss halt genauer hingucken oder er muss halt ein besseres Gefühl dafür kriegen und sich selber mehr vertrauen, mehr zutrauen und so weiter und so fort. Das muss besser werden. Ja, er hatte ein paar gute Midballs, das ist gut. Man bekommt auch so ein bisschen Gefühl, welche Receiver was eine gute Rolle spielen könnten. Klar, Parker bekommt viel, Wardle bekommt viel, Fuller bekommt viel, Gesicki bekommt viel, aber auch Lynn Bowden Jr. bekommt gut was und auch Allen Hurns. Zum Glück ist Micho gerade nicht da, aber auch Allen Hurns bekommt gut was. So, und der Rest bekommt auch, aber der ist nicht ganz so auf diesem Level von dem, was ich gelesen habe. So, das von meiner Seite erstmal dazu. Tobi, wie siehst du denn die Situation? Weil gestern, wie gesagt, ich habe es im Intro gesagt, es wirkte fast, als wäre jeder dieser Interceptions eine Interception bei noch 30 Sekunden zu spielen im Super Bowl und du stehst an der 2-Yard-Linie und wirfst den Ball und der wird intercepted. So hat sich jede Interception gestern angefühlt von dem, wie Dolphins Twitter reagiert hat.
Naja, gefühlt hat er fünf Würfe gemacht und alle wurden intercepted und es war alles grottenschlecht und er ist wieder mal nicht die Lösung, er ist total grottenschlecht und wir können die Saison jetzt schon einsagen und es ist alles Kacke und was da alles kam, oh. Also ganz ehrlich, wenn er die 5 Interceptions irgendwo werfen darf und werfen soll, dann bitte doch im Training, wie du schon genau richtig gesagt hast, er muss sich doch erstmal ausprobieren und er muss doch erstmal das finden, was dazu führen kann oder was, was dazu führen wird, dass er eine Connection zu den Receivern hat, dass er eben für seine Reads nicht mehr so lange braucht und dass er das Vertrauen gegenüber seinen Wide Receivern gewinnt. Das muss ja alles noch kommen. Und wann, wofür ist Training sonst da, wenn nicht dafür? Und was halt typisch Dolphins Twitter ist, ist der Kontrast zu heute. Heute hat er, glaube ich, reichlich Touchdowns geworfen und war auch relativ gut, hat mehrere gute tiefe Pässe auch geworfen, hat auch viele tiefe Pässe ausprobiert und ja, mein Gott, ne? Der Junge ist nicht nur schlecht, weil er, ne, weil er im Training mal 5 Interceptions wirft. Ich hab das lieber, er wirft sie jetzt, als ich raufe mir in 3 Monaten die Haare durch. Unsere Secondary, auch wenn Xavier Howard jetzt nicht da ist, ist er jetzt auch nicht gerade die schlechteste der Liga. Also von daher, das kann schon mal passieren, das kann schon mal vorkommen. Ich sehe das alles nicht so eng. Und jetzt komme ich zu dem ganz großen und ganz tollen Twitter-Tweet, den ich gelesen habe. Der kam nämlich, oh Wunder, von Chen Gailey, unserem ehemaligen Offensive Coordinator.
Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, jetzt wird's spannend.
Ich werde das mal auf Englisch zitieren und dann hinterher übersetzen. If I was still offensive coordinator, I would have named Jacoby Brissett the starter by now. 5 interceptions by Tua is just not acceptable at all. Erstens, what the fuck? Du bist nicht mehr offensive coordinator? Halt doch einfach den Mund! Ganz ehrlich, nachtreten für so einen Quatsch ist doch völliger Bullshit. Ganz ehrlich. Als wenn Jacoby Brissett erstens die tolle Lösung wäre und zweitens, als ob unsere Offensive Coordinator nicht in der Lage wären, einen guten Quarterback von einem schlechten Quarterback zu unterscheiden. Also, oh, das hat mich so, das war für mich noch die Kirsche auf der Torte. Mein Gott, alter Mann, geh in Rente, halt den Mund. Kannst du dir am Fernseher angucken, kannst du dir auf die Schulter kloppen, wenn es nichts funktioniert in der Saison, kann sagen, ich hab's euch ja immer schon gesagt, aber ganz ehrlich, dieser Tweet, ne? Boah, das war die Krönung von allem.
Das ist schon krass. Also, das ist echt dumm auch einfach. Also,
ja, blöd.
Der Typ, also wir übertragen das jetzt mal. Chen Gailey wäre Offensive Coordinator der Chiefs. Chen Gailey hätte es ist jetzt 2 Jahre hat Patrick Mahomes so eskaliert, ne?
Ja.
Ja.
Das erste Jahr da gesessen.
Stimmt, aber 2017 wurde er gedraftet, ne?
Hat er nicht erst 2 Jahre gespielt und ist jetzt kommt jetzt erst ins 4. Also das heißt, da müsste er 2018 gedraftet worden. Oh ja. Ne? Also. Das sind die anderen Franchises. Das kenne ich mich nicht so aus. Muss ich nachgucken, ganz ehrlich.
Er wurde 2017 gedraftet. So.
Ja, gut, dann 2017.
So, das heißt, er hat 2018, genau, da war das nämlich. 2018 hat Patrick Mahomes auch mal mehr als Tour Interceptions geworfen in einer Trainingseinheit. So. Das heißt, lassen wir es auf der Zunge zergehen. Chen Gailey hätte aus Patrick Mahomes keinen Starting Quarterback gemacht. Er hätte weiter auf Alex Smith gesetzt. Nichts gegen Alex Smith. Ich halte Patrick Mahomes für ein bisschen besser. Bisschen. Ne? Nur so, um mal auch so eine Relation herzustellen. Und also, das zeigt doch, also für mich zeigt es, es war die richtige Entscheidung, Chen Gailey die Pistole auf die Brust zu setzen und unter Chen Gailey hätte Tour weniger Entwicklung nehmen können als unter dem, was jetzt da ist. So fühlt es sich gerade an, nach dem, was du erzählt hast.
Als kleine Randnotiz da noch, was man davon zu halten hat, kann man ja mal den das, was so in der Beschreibung des Twitter-Profils von Chen Gailey steht. Ex-Miami Dolphins Offensive Coordinator and Play Calling Genius. Looking for Coaching Position.
Hashtag Adam Gase.
Ja, genau. Es ist
läuft.
Großartig.
Ja, geil. Geil. Also ja, das ist einfach. Ja, also ich denke, also ich, ja, vielleicht wird Omar Kelly auch von Cengeli bezahlt. Ich meine, das ist ja, der feiert den Typen ja sowieso. Aber klar, also ich halte es für Quatsch. Auch Cengeli, das hat Cengeli auch nicht nötig, ja. Sowas, also das hat er einfach nicht nötig. Ich weiß nicht, warum er es macht, ob er so einen Groll auf die Dolphins hegt, dass die ihm gesagt haben, hey, mit dir geht's hier nicht weiter. Aus guten Gründen, ja. Weil eben das, also es geht gar nicht darum, dass er andere Sachen gecallt hat. Aber er hat halt gecallt für Ryan Fitzpatrick. Und das war nicht gut für Tua. So, also nicht, dass alles an ihm liegt. Es ist aber ein Teil dieser Gesamtsituation, warum Tua letzte Saison so gespielt hat, wie er gespielt hat. Ich würde sagen, das sind vielleicht die letzten 5-10%. Aber die machen es halt. Und wenn du halt sagst, okay, er hat da 5-10% weniger. Das heißt, die Entwicklung ist auch ein bisschen delayed. Ja, weil er muss sich ja jetzt wieder auf was Neues einstellen. Und das ist eine Sache, ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie das funktioniert. Er prescht den Ball auf jeden Fall auch mal 50 Yard Downfield auf Jalen Waddle und die Connection ist immer noch da. Es gibt viele positive, es gibt auch ein paar natürlich negative, aber die sollen im Training so viele Fehler machen, wie sie können, sag ich mal, weil aus Fehlern lernst du und dann weißt du es solltest du beim nächsten Mal besser wissen. Und wenn du den Fehler zweimal machst im Training, ist es auch okay. Dann weißt du es beim dritten Mal hoffentlich. Und wenn du den Fehler zum dritten Mal im Training machst, dann kriegst du erstmal richtig den Arsch voll, ja? Dann machst du erstmal 100 Push-Ups und dann 100 Läufe zur TNT-Wall. Und dann weißt du hoffentlich, dass du diesen Fehler nicht mehr machst. Ja, und dann ist das auch gut. Weil man muss es ja nicht. So, und dann machst du diesen Fehler nämlich nicht mehr. Und dann machst du diesen Fehler nicht im Spiel. Ja. Und wenn du diesen Fehler nicht im Spiel machst, dann gewinnst du dem Team eher das Spiel, als wenn du es wegwirfst. So, und das sind doch. Also, ich verstehe nicht, wieso Leute da und alle im ersten voraus um R. Kelly, ja, warum die da drauf so eskalieren. So. Ja, das ist nicht mein Anspruch. Ja, was ist denn der Anspruch von einem Omar Kelly? Ist es der Anspruch, Tua ist in jedem scheiß Training perfekt, weil wir ihn nur tempern, weil die Defense entweder nicht Vollgas gibt oder weil die Plays halt Slants und nur so ein Quatsch sind? Ja, also, come on.
Zu Omar Kelly muss man ja auch noch sagen, er gehört nicht zu den Pool-Reportern, die das ganze Training sehen dürfen. Das hat er selber in einem Tweet heute bekannt gegeben, weil er wurde gefragt nach den Top 3 Würfen von Tua und den Top 3 Performern des Tages. Und er hat dann dazu gesagt, er konnte nicht mehr als 40 Minuten des Trainings beobachten, weil das Team dann in die Bubble gegangen ist und vom Sun Sentinel nur Safed Dean dabei zusehen durfte und Josh Tolentino war wohl auch dabei. Dave Hyde war wohl heute auch da. Ich habe ein paar Fotos davon gesehen, aber naja, das, was man positiv zu Tua hätte sagen können, zum Beispiel heute, das hat er komischerweise nicht gesehen. Aber gestern hat er sich dann natürlich wieder schwer über ihn ausgelassen. Also manchmal weiß ich nicht.
Ja, vor allem war er eigentlich so ein Tour-Believer, also keine Ahnung. Aber klar, also ja, ich weiß es noch nicht so genau, was ich. Also Mark Kelly ist immer so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ach, du hast es jetzt sogar retweetet, was Shane Gailey.
Ja, ja, natürlich. Ich hoffe, dass das ein Fake-Account ist. Also ganz ehrlich.
Ja, ich gehe davon aus. Also, so wie wir vorhin gesprochen haben, ist natürlich unter der Prämisse, dass das ein Fake. Ja, guckt man sich. Also, kurz euch jetzt mal abzuholen, das ist wahrscheinlich ein Fake-Account. Das heißt, der Rant, den wir abgegeben haben, ist natürlich ein bisschen übertrieben gewesen, aber so würden wir reagieren, wenn es der echte Schenkeli wäre, weil die Frage ist, you think Preset can handle Jet Sweeps and HB Draws on 3rd and 8, Coach? Das ist ja das, was er immer gecallt hat. Ja. Und was schreibt Schenkeli?
Probably not. He sucks too. It's Reed Sennett. die Frage dann, or you could trade Xavier Howard for Ryan Fitzpatrick and get a real quarterback. Und dann schreibt der Account, I'd rather get Drew Lock. Ja, gut. Ja. Ich denke, wir sind, aber es ist witzig. Es ist witzig. Und ja, es schauen wir mal.
Es passte zu dem, was da gestern so alles abging.
Ja. Oh. Also auch Tua hat heute 6 Touchdowns und keine Interception geworfen. Witziger Kommentar dazu. Oh, Tua hat keine, also ich übersetze das jetzt mal frei. Oh, Tua hat keine Interceptions geworfen. Medien. Tua war nicht aggressiv genug im Practice. Sollten sich die Dolphins Sorgen machen. Ja, es ist halt wirklich bescheiden, aber mei. Machen wir uns nichts draus. Es ist halt so und ich denke, Tua ist auf dem richtigen Weg und Brian Flores unterstützt ihn auch. In dem, was er tut. Das finde ich genau richtig, was er da gemacht hat. Und ja, weiß nicht, ob du das, wie du da die Situation von Brian Flores siehst.
Den Ritterschlag von Dan Marino hat er ja schon gekriegt, von daher. Wem, wenn nicht der Nummer 13, könnten wir vertrauen, was Quarterbacks angeht? Ich bin da ganz entspannt.
Gut, da sage ich erstmal nichts zu. Ja.
Auch das mit einem Augenzwinkern.
Ja, klar.
Das haben wir ja über Ryan Tannehill auch öfter mal gesagt.
Wir haben auch immer gesagt, dass der eigentlich ganz geil ist, wenn du ihm das richtig an die Hand gibst. Und das haben halt die Falcons getan.
Die Titans.
Sag ich ja.
Ja, genau.
Texans, Titans. Falcons. Fängt alles mit. Alles mit T an und hört mit S auf. Ja, ja.
Genau. Also
von daher.
Ja, dass die auch immer alle mit S aufhören müssen, fast.
Richtig. Ja, tragisch. Außer die Football-Teamer. Ja.
Ja, vielleicht machen sie ja mehrere.
Meinst du?
Washington Football-Teams. Muss mit S auf. Ja, es ist, naja. Gut, aber ja, man merkt daran schon, es ist, wir üben uns in Ironie, Sarkasmus und geilen Humor.
Ja. So, mal kurz, also ich habe gerade noch vom Athletic, The Athletic, ja, ich sag's heute zum, ist auch keine Werbung, ist einfach nur ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Medium zum Lesen. Kostet für gewisse Artikel ein bisschen, aber das ist tatsächlich auch wert. Ja, man muss auch sagen, dass Jacoby Brissett gestern 2 oder 3 Interceptions geworfen hat. Nur Nuek Benogany ist tatsächlich am Ballen. Also er hat sich, also ich habe zumindest bei Nuek Benogany zum Beispiel viel auf Twitter beziehungsweise auf Instagram gesehen. Der hat wirklich durchgeschuftet, der Dude. Trägt jetzt auch die 9. Wird, denke ich, im Slot sehr viele Snaps sehen können. Also ich gehe schon davon aus, dass das funktioniert. Nick Needham spielt auch solide, wird wahrscheinlich mit Justin Coleman sich so ein bisschen battlen. Hat Tua auch intercepted. Ja, ansonsten Jizicki war mit einem Redshirt da, das heißt Non-Contact. Das sollte noch mal gesagt sein wegen seiner Schulter. Und ansonsten habe ich jetzt nichts, was ich jetzt nicht ohne den Artikel komplett zu lesen reinbringen könnte.
Nö, das gut. War grob alles.
Wunderbar. Ja, wenn ihr Themenwünsche habt, dann haut sie natürlich raus. Wir haben jetzt Offseason. Wir werden mal gucken. Wie gesagt, ja, Boys, ich weiß. Die Fantasy-Geschichte kommt noch. Darüber hinaus werden wir vielleicht ein bisschen was zur Geschichte der Dolphins sagen, ein bisschen was zu einzelnen Spielern in der Offseason mal machen, wenn wir Zeit haben. Je nachdem, wie die News weiter aussehen, wenn wir natürlich weiter so solche News-Blogs haben, die jetzt 1-3 Stunden fast dauern, dann wird das natürlich weniger was. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt 13 Wochen Dauerbeschallung zu den Themen haben. Was wir sagen können, dass wir nächste Woche
nächste Woche wieder einen Gast haben.
Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du darauf eingehen möchtest.
Nö.
Wir haben einen Gast.
Wir haben nächste Woche einen Gast. Der ein oder andere wird ihn kennen. Und dabei würde ich es jetzt belassen. Ihr könnt natürlich lustig hin und her raten, wer es denn wohl sein wird. Könnt auch einfach mal, das machen wir einfach so. Wir sagen euch nicht, wen wir als Gast haben. Ihr dürft aber trotzdem Fragen stellen. Das finde ich, Tobi sagt jetzt schon nichts, weil wenn Tobi nichts sagt, dann ist das schon ein bisschen weird. Und die Sache ist doch schon ein bisschen weird. Aber stellt eure Fragen. Und wenn die Fragen wirklich, wir stellen natürlich einen Teil der Fragen. Wir werden natürlich einen festen Teil von uns aus machen und einen Teil, wo ihr eure Fragen reinwerfen könnt, die Dolphins natürlich betreffen. Aber wenn ihr könnt natürlich auch raten, wer zu Gast ist und einfach mal ins Dunkle raten und dementsprechend so Fragen stellen. Fände ich auch ziemlich witzig. Machen wir einfach mal so. Wir haben nächste Woche einen Gast. Ihr könnt gerne Fragen reinsenden. Wir werden das alles schön aufbereiten, vorbereiten und dann euch hoffentlich sehr viel Qualität wieder liefern können nächste Woche. Und ja, ich glaube,
sollten wir vielleicht dazu sagen, in welcher Sprache? Um das Ganze mal komplett zu verwirren jetzt.
Hebräisch?
Nein. Kannst du Hebräisch?
Das kann man dann ja innerhalb der Woche lernen. Tatsächlich kann ich kein Hebräisch. Ich sag mal so. Also, wir können es ja, wir lassen es einfach komplett offen. Einfach mal komplett verrückt, ja, weil ich ja auch so ein crazy Dude bin, Mr. Fancy Pants, ja, da kommt er wieder raus. Aber ich glaube, damit haben wir die Folge jetzt auch umrundet. Oder haben wir noch was, Tobi?
Also, wenn du nicht auf die großartige Saisoneröffnung, bla bla, schieß mich tot, der Klüngelliga eingehen willst, dann haben wir alles.
Ja, möchte ich nicht.
Ja, möchte ich auch nichts zu sagen.
Weil ich warte erstmal ab, guck mir das in Ruhe an und wenn es dann toll ist, dann werde ich sagen, okay, ich habe mich geirrt und werde sagen, okay, ich finde es doch nicht so doof. Aber deswegen lasse ich das erstmal im Regen stehen. Ja,
dann lassen wir das auch offen.
Lassen wir es so im Regen stehen, wie die Dolphins Tour im Regen haben stehen lassen, so ungefähr. Wow. ja, das heißt, wir haben wieder geschafft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Tobi. Es war mir eine Ehre, das Ganze hier mit dir für euch zu machen. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Wenn ihr Kritik habt, kritisiert uns einfach. Wenn ihr Songwünsche habt, spielt diesen selben Song nochmal. Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das tun auf Patreon. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort könnt ihr uns schon ab 2,50 € unterstützen im Monat. Mehr geht natürlich auch, aber 2,50 €, das ist ein halber großer Cappuccino im Monat, mit dem ihr uns schon unterstützen könnt. Das hilft uns sehr, sehr, sehr weiter, weil wir zum Beispiel jetzt auch Sounds in die Sendung mit einbauen können. Da werden wir uns noch ein Soundboard bauen. Das wird ganz wunderbar und wir uns langfristig dann natürlich auch zum Teil besseres Equipment und so weiter und so fort zulegen können. Also das ist das, also alles, was wir damit halt, was von den Patrons reinkommt, wird 1:1 in diesen Podcast wieder zurückgetragen, um einfach die Qualität zu erhöhen. Also das versprechen wir euch. Wenn ihr dazu Fragen habt oder mal fragen, hey, sagt mal, was ihr da mit dem Geld irgendwie in letzter Zeit gemacht habt. Da werdet ihr wahrscheinlich aktuell noch keine große Antwort bekommen, außer unsere Subscriptions zu bezahlen zu dem, was wir eh in Pott legen. Von daher, da sind wir auch sehr, sehr transparent einfach. Weil, ja, wir reden ja nicht über mehrere, wir reden hier nicht über 1,4 Millionen. Wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt, das geht natürlich aus und darüber freuen wir uns natürlich mindestens genauso. Das geht ganz einfach. Ihr könnt auf Apple Podcast eine
so ein Review hinterlassen mit vielleicht 5 Sternen. Das hilft uns zumindest in dem allgemeinen Ranking einfach ein bisschen, dass die Sichtbarkeit größer wird und mehr Dolphins und NFL-Fans aufmerksam werden auf den Dolphins Drive und auf die Dolphins-Community, von der ihr Teil seid, von dieser wundervollen Community, die so viel Spaß macht. Und sonst auf YouTube den Daumen hoch, überall uns abonnieren, wo es Podcasts gibt und wo man uns bewerten kann. Einfach da einen Daumen hoch, Sterne, whatever. Keine Ahnung, Boote, alles Mögliche. Ja, und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.